Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag, der erste in der heutigen Serie mit dem Titel Das Buch Daniel, Todesstoß für den Atheismus. Das Referat ist wie folgt aufgebaut. In einem ersten Teil mache ich ein paar Bemerkungen zum Thema Aufklärung und Atheismus. Und danach geht es darum, warum Prophetie im Gegensatz zum Atheismus steht. Und drittens werde ich schließlich konkrete Beispiele für Prophetie vorführen. Und dann werde ich die wichtigsten Angriffe behandeln, die man in der Vergangenheit auf das Buch Daniel gemacht hat. Und gewissermaßen als Anhang, fünftens, werde ich noch weitere Argumente für die Echtheit des Buches Daniel nennen, die nicht schon zuvor zur Sprache gekommen sein werden. Also zunächst der Zusammenhang zwischen Aufklärung und Atheismus. Man bezeichnet die Epoche von ungefähr 1680 bis 1800 als die Aufklärungszeit in Europa. Das war eigentlich der tiefste Einschnitt in die Geistesgeschichte in den vergangenen 2000 Jahren europäischer Geschichte. Die Grundsätze der Aufklärungsphilosophen lassen sich zur Hauptsache so zusammenfassen im Zusammenhang mit der Bibel und dem Christentum. Die Aufklärungsphilosophen lehnen die Bibel als Gottes Wort grundsätzlich ab. Sie sagten, es gibt keine Offenbarung von Gott und schon gar nicht eine Offenbarung in schriftlicher Form. Und daraus folgte auch die Überzeugung, es gibt keine echte Prophetie. Das gibt's gar nicht. Das hängt damit zusammen, dem zweiten Punkt, diese Philosophen, die man ja auch als Rationalisten bezeichnet, sagten, die Vernunft des Menschen, also die Ratio, die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz. Alles müssen wir messen an unserer menschlichen Instanz. Und weiter bestand auch der Grundsatz, Gott greift nicht in den Lauf der Welt ein. Die Aufklärungsphilosophen sagten im Allgemeinen nicht, es gäbe keinen Gott, sondern sie sagten, natürlich, irgendwoher muss ja die Welt kommen. Ganz am Anfang hat Gott die Welt gemacht, aber dann habe er sich zurückgezogen und er habe überhaupt keine Beziehung zur Geschichte des Menschen. Und darum, grundsätzlich kann man das so sagen, dachten sie, Gott greift überhaupt nicht in die Geschichte, in den Lauf der Zeit ein. Und darum lehnten sie auch jegliche Wunder ab. Und damit auch jegliche echte Prophetie. Denn das wäre ja auch etwas Übernatürliches, wäre ja auch ein Wunder. Und sie bestanden sehr auf dem Begriff der Toleranz. Aber dieser Toleranzbegriff unterschied sich deutlich von dem christlichen, von dem biblischen Toleranzbegriff. Denn die Aufklärungsphilosophen sagten, man kann ja gar nicht wissen, was wirklich wahr ist. Und darum muss man eben tolerant sein dem anderen gegenüber, weil man ja nicht mit letzter Sicherheit wissen kann, ob seine Ansicht richtig oder falsch ist. Der christliche Toleranzbegriff sagt, ich muss den anderen stehen lassen, auch wenn er anders denkt, weil Gott auch ihn liebt, genauso wie mich. Aber ich kann trotzdem wissen, was die Wahrheit ist. Denn Gott hat uns die Bibel gegeben als Gottes Offenbarung und daran kann ich prüfen, ob der andere richtig sieht oder nicht. Aber auch wenn er anders die Sache anders sieht, liebe ich ihn trotzdem. Das ist der christliche Toleranzbegriff, aber die Aufklärungsphilosophen sagten, man kann ja nicht wissen, was wahr ist. Nach der Aufklärung kam das Zeitalter des Atheismus im 19. Jahrhundert. Nun, das war die logische Konsequenz. Und das hing ganz eng zusammen mit der Evolutionslehre, wie sie Charles Darwin in seinen Büchern dargelegt hatte. Er lebte 1809 bis 1882. Und er wollte mit seinen Büchern nahelegen, wir brauchen eigentlich Gott auch nicht für die Entstehung oder für die Entwicklung des Lebens. Auch das können wir rein innerweltlich natürlich erklären. Und das führt eben zum nächsten Schritt. Die Aufklärungsphilosophen glaubten im Allgemeinen noch, dass es einen Schöpfergott gäbe, aber das wurde dann eben im 19. Jahrhundert auch noch eliminiert. Und so wurden die Akademiker im Allgemeinen beherrscht durch das Denken der Aufklärungszeit mit dem Zusatz, aber auch für den Anfang brauchen wir keinen Gott. Gott gibt es nicht. Man kann alles rein natürlich erklären. Nun, das führt uns zu zweitens, Prophetie kontra Atheismus. Wir können nun die Aufklärung und den Atheismus testen anhand der biblischen Prophetie. Es ist nämlich so, wenn die Grundsätze der Aufklärung und des Atheismus wirklich der Wahrheit entsprechen würden, dann dürfte es keine echte Prophetie geben. Nun, davon waren die Aufklärungsphilosophen ja schon überzeugt, es gibt keine echte Prophetie. Aber eine Überzeugung ist natürlich noch kein Beweis. Und jetzt wollen wir das testen. Wenn es doch echte Prophetie gibt, dann hat man mit Aufklärung und Atheismus ein echtes Problem. Nun, heute wollen wir uns auf ein biblisches Buch in der Fülle von Büchern von 1. Mose bis Offenbarung beschränken, nämlich auf das Buch Daniel mit lediglich 12 Kapiteln. Das Buch Daniel enthält über 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte. Über Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Syrien, Ägypten, Israel, über die Stadt Jerusalem und über den Messias, den verheißenen Erlöser. Ich habe darüber vor Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und darin behandle ich nur die erfüllte Prophetie, nicht das, was aus dem Buch Daniel noch weiter in die Zukunft hinweist. Und ich habe da versucht, systematisch all die prophetischen Aussagen auszuzählen und bin damit auf über 200 Einzelaussagen gekommen, die alle nachweislich mit der Geschichtsliteratur in Erfüllung gegangen sind. Natürlich, die Gegner haben versucht, das Buch Daniel zu diskreditieren, indem sie sagten, ja, aber das Buch Daniel ist gar nicht echt. Das wurde erst nach der sogenannten Erfüllung der Prophetie geschrieben. So als wäre es ein prophetisches Buch. Aber ich habe in diesem Buch auch alle wichtigen Argumente, die je gegen das Buch Daniel vorgebracht worden sind, behandelt, zusammen mit deren Widerlegung. Und wir wollen beides anschauen. Erfüllte Prophetie und auch die Widerlegung der Angriffe auf das Buch Daniel. Nun möchte ich aber noch erklären, warum Prophetie ein so wichtiges Argument ist gegen den Atheismus. Die erfüllte Prophetie der Bibel steht ganz eng im Zusammenhang mit dem Wesen Gottes, wie es in der Bibel beschrieben wird, mit der ewigen Existenz Gottes. Hier haben wir eine Zeitachse. Die Zeitachse verläuft über Vergangenheit, Gegenwart in die Zukunft. Und es ist uns klar, wir Menschen können aus der Gegenwart in Bezug auf Gegenwart und Vergangenheit einigermaßen zuverlässige Aussagen machen. Aber im Blick auf die ferne Zukunft versagt der Mensch vollständig. Wenn er zuverlässige Aussagen machen soll, Und warum? Weil wir als Menschen, als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Wir können ja nicht in die Zukunft vorstoßen, schneller als wie die Zeit über die Zeitachse verläuft. Und darum sind wir hier wirklich total unfähig. Ich sage nicht, dass man nicht Prognosen machen könnte über gewisse Entwicklungen in den nächsten Wochen, was die, zum Beispiel die Aktien anbetrifft. Aber auch das ist problematisch, wie wir wissen. Aber ich meine jetzt auf weitere Zeiten hinaus. Ein Beispiel soll das deutlich illustrieren. Weltausstellung 1893 in Chicago. Damals haben Spezialisten, Wissenschaftler, und zwar insbesondere Sozialexperten, erklärt, wie es nach ihrer Meinung, nach ihrer wissenschaftlichen Meinung, in 100 Jahren einmal sein würde. Sie sagten erstens, Menschen werden dann 150 Jahre alt werden. Nun, das hat sich nicht bewahrheitet, denn wir können ja jetzt zurückgelehnt auf diese 100 Jahre später zurückblicken. Zweitens sagten sie, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Auch das hat sich ganz und gar nicht bewahrheitet, denn die Regierungen werden immer ratloser, was Weltpolitik anbetrifft. Und drittens waren sie der Meinung, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Aber es ist zugekommen, dass wir heute nicht mehr recht wissen, woher wir die Gefängnisse herkriegen, um sie weiter aufzufüllen. Und viertens waren sie der Ansicht, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Sie dachten nicht, weil in 100 Jahren die Menschen nicht mehr heiraten würden. Nein, ganz im Gegenteil. Sie waren der Überzeugung, der Mensch entwickelt sich weiter so wunderbar, dass er in der Lage sein werde, Probleme zu lösen. Und dann braucht es auch keine Ehescheidungen mehr. Aber heute sind wir so weit, dass wir vor riesige Fragen gestellt werden. Wie kann man kaputte Ehen in so großer Zahl, wie kann man die wieder reparieren? Also das zeigt, es ist wirklich ein Problem. Auch die Wissenschaftler können die Zukunft nicht wissen. Aber die Bibel sagt, Gott der Bibel, sei nicht Raum und Zeit unterworfen. In 2. Petrus 3 steht, ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre. Und dann wird die Aussage umgekehrt und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, er steht außerhalb der Zeit. Nun, damals, als Petrus das sagte, vor 2000 Jahren, hätte man sagen können, aber die Zeit ist doch etwas Objektives. Die läuft ab und man kann doch nicht sagen, Gott sei da ausgenommen. Und die Bibel sagt, doch, Gott ist ausgenommen. Aber seit Albert Einstein, uns das so schön erklärt hat mit der Relativitätstheorie, ist uns doch soweit klar, dass Zeit und Raum direkt zusammenhängen. Kann man nicht voneinander abkoppeln. Und die Bibel sagt eben, Gott ist der Allgegenwärtige. So steht es in Jeremia 23, 24. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. So wird Gott im Alten Testament gegen 7000 Mal genannt. Er ist überall gegenwärtig in der ganzen Schöpfung und gleichzeitig auch der Transzendente, der jenseits der Schöpfung da ist. Und so ist der Raum und Zeit nicht unterworfen. Das ist in sich logisch. In Offenbarung 1, Vers 4 wird Gott genannt, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist eine Umschreibung des hebräischen Gottesnamens Yahweh, der Seiende, der Ewige. Im Buch Ezekiel findet man 77 Mal den Refrain in Variationen, Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Diese Aussage steht in Verbindung mit prophetischen Aussagen, die in Erfüllung gehen werden. Und dann würden die Menschen erkennen, dass der, der diese Prophetie in der Bibel gegeben hat, wirklich der Ewige ist. Das heißt, der Allgegenwärtige, der Raum und Zeit nicht unterworfen ist. In Jesaja 41, 23 sagt der Gott der Bibel den Göttern der anderen Religionen: Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Da werden die Religionen im Umfeld Israels herausgefordert. Zum Beispiel Baal, ein Gott der Kanaaniter, soll die Zukunft sagen. Und wenn er das kann, dann kann man erkennen, dass er ein wirklicher Gott wäre. Aber die Kanaaniter konnten das nicht. Und auch die Ammoniter und die Edomiter mit ihren Göttern konnten das nicht vorweisen. Und darum diese Herausforderung an die anderen Religionen bringt den prophetischen Beweis für die Religion. Und wenn ihr das nicht könnt, dann haben wir es nicht mit wirklichen Göttern zu tun in diesen Religionen. Und es ist tatsächlich so, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über Zukunft machen kann. Fragen Sie einen Buddhisten, er soll Ihnen eine Liste bringen mit 100 erfüllten Prophezeiungen aus dem Buddhismus. Sie werden diese Liste nie sehen. Oder fragen Sie einen Hindu oder einen Muslim. Er soll doch 100 erfüllte Prophezeiungen aus dem Koran bringen. Sie werden nie eine Liste bekommen. Aber allein in Bezug auf das Buch Daniel können Sie eine Liste bringen mit über 200 Aussagen. Und jetzt könnten wir weitergehen zu den anderen biblischen Büchern, nicht wahr? Aber wir beschränken uns heute auf das Buch Daniel. Und das macht deutlich, dass die erfüllte Prophetie der Bibel Gottes Siegel auf die Bibel ist. Und nun wollen wir ein paar Beispiele für konkrete Prophetie anschauen, und zwar aus Daniel 11, aus Kapitel 11. Natürlich, ich könnte auch über Daniel 2 sprechen. Dort finden Sie das Standbild im Traum von Nebukadnezar. Das vierteilige Standbild, das die Abfolge der vier großen Weltreiche beschreibt. Daniel lebte um 600 vor Christus zur Zeit des babylonischen Weltreiches, das dort im Traum dargestellt wird durch den goldenen Kopf der Statue. Aber dann wird erklärt, nach diesem Reich kommt ein anderes Reich, dargestellt durch Brust und Arme aus Silber. Das erfüllte sich in dem medopersischen Weltreich. Und dann Bauch und Lenden aus Kupfererz. Das war das nächste Weltreich, das griechische Weltreich von Alexander dem Großen. Und schließlich Beine aus Eisen. Das vierte Reich, das römische Reich. Das ist die grobe Abfolge der Weltreiche, die in Daniel 2 prophetisch vorgestellt werden. Es gibt einen parallelen Traum in Daniel 7, der Traum von den vier Tieren, den der Prophet Daniel selber bekam. Da werden diese vier Weltreiche dargestellt als vier gefräßige Tiere. Zuerst ein Löwe mit Adlersflügel, das babylonische Reich, ein gefräßiger plumper Bär, das medopersische Reich, dann ein schneller Leopard mit Flügeln und vier Köpfen, das griechische Reich von Alexander dem Großen, das nach seinem Tod in vier Blöcke auseinanderfiel. Darum vier Köpfe. Das war auch das schnellste Weltreich, denn Alexander brachte das zusammen in der sagenhaft kurzen Zeit von 13 Jahren. Eroberte er von Europa her kommend über Landstriche in Afrika alles bis über den Indus nach Indien hinaus. Ich könnte auch sprechen über die Prophetie in Daniel 8, über den Traum bezüglich des Witters und des Ziegenbocks. Dort geht es ganz speziell um viele Details im Zusammenhang mit dem medopersischen Reich, das schließlich durch den als Ziegenbock dargestellten Alexander den Großen, dem griechischen Reich, zu Boden gestürzt wurde. Voller Details. Dann könnte ich weiterfahren mit den Jahrwochen von Daniel 9. Dort wird die genaue Zeit angegeben, wann der Messias kommen sollte. In der sogenannten Jahrwochenprophetie. Und man kommt da genau auf die Zeit 32 nach Christus, da hätte der Messias erscheinen sollen. Aber ich komme auf diese Prophetie später noch zurück. Aber wie gesagt, jetzt soll ganz im Zentrum stehen Daniel 11. Und da insbesondere die Verse 1 bis 35. Also wir haben hier einen prophetischen Text. Da kann also niemand sagen, wir machen eine Blütenlese, mal da ein Vers, mal dort und mal dort und vielleicht aus dem Zusammenhang gegriffen, nicht wahr? Sondern wir haben hier einen in sich geschlossenen Text. Und das Interessante ist dann eben auch zu sehen, wie die prophetischen Aussagen genau in der richtigen Reihenfolge in Erfüllung gegangen sind. Das ist ja auch noch ein Punkt. Nicht wahr? Man kann, sagen wir, 100 Prophezeiungen geben, aber die Reihenfolge ist dann falsch. Das dürfte auch nicht sein. Also da wird es noch schwieriger, wenn nicht nur die Aussagen irgendwann mal in Erfüllung gehen sollten, sondern auch die Aussagen in der richtigen Reihenfolge. Und das haben wir hier so schön zusammen. In diesen Versen finden wir nämlich eine Prophetie über die Zeit des persischen Königs Kyros ab 537 vor Christus bis zur Makkabäerzeit um 164 vor Christus. Ich habe diese Verse ausgezählt mit ihren Einzelaussagen und bin auf circa 150 prophetische Einzelaussagen gekommen, die alle in der richtigen Reihenfolge in Erfüllung gegangen sind. Ab Daniel 11, 36 bis 46 behandelt der Prophet aber plötzlich die Endzeit. Und der Bibeltext macht das auch klar. Und diese Verse sind noch zukünftig, denn die Endzeit ist in der Bibel die Zeit, wenn das jüdische Volk eines Tages aus aller Welt, aus allen Nationen zurückkehren wird in das Land der Väter, um dort den Staat wieder neu zu gründen. Und nicht wahr? Das ist ja erst in unserer Zeit in Erfüllung gegangen. Und darum sind diese Verse eben sehr relevant im Blick auf unsere historische Epoche. Aber wir wollen uns wirklich auf das Vergangene konzentrieren. Und natürlich, da bräuchten wir noch viel mehr Zeit, als was wir heute Morgen zur Verfügung haben, um alle 150 Prophezeiungen zu besehen. Aber ich nehme da einfach als Beispiel konkret heraus Daniel 11, die Verse 2 bis 10. Und Sie werden sehen, das ist ganz kompliziert. Das wird der schwierigste Vortrag sein heute. Also wenn Sie das heute Morgen überstanden haben, dann können Sie zurücklehnen, heute Nachmittag und heute Abend. Ganz schwierig und trotzdem, es bringt etwas, wenn wir uns das mal so anschauen. Da sind so viele Details drin und Sie müssen sich auch nicht vorstellen, jetzt könnte man als Zuhörer das so hören und gleich auffassen und behalten. Also das kann eigentlich niemand, außer vielleicht spezielle Genies. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten Alzheimer. Und Sie hören das einfach, aber Sie werden es gleich wieder vergessen. Im Detail. Aber das, was dann noch übrig bleibt, das ist ganz wichtig. Ich war mein Englischlehrer auf dem Gymnasium, hat uns einmal erklärt, was Bildung sei. Und hat uns gesagt, wenn dann einmal die Zeit kommt, wo ihr alles vergessen habt, was ihr auf dem Gymnasium gelernt habt, das, was übrig bleibt, das ist dann Bildung. Ja, und das ist mir geblieben, wenigstens das, ja. Also ich lese Daniel 11, Vers 2. Ein Engel spricht zu Daniel im Blick auf die Zukunft. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Nun müssen Sie verstehen, in Daniel 10, Vers 1 wird ganz klar gesagt, diese Prophezeiung habe Daniel in der Zeit des persischen Königs Kyros bekommen. Ich war, Kyros war der König, der Babylon erobert hatte im Herbst 539 vor Christus. Und danach hat er den Juden die Erlaubnis gegeben, sie dürften aus Babylon wieder heimkehren in ihr Land. Also, genau in dieser Anfangszeit des persischen Königs, Kyros, wurde diese Prophetie gegeben. Und nun wird hier erklärt, es werden noch drei Könige aufstehen nach Kyros. Und der vierte werde ein ganz besonders reicher König sein, der sich schließlich aufmachen wird gegen Griechenland. Nun, die Erfüllung war so. Nach Kyros kam Kambyses, 530 bis 522 vor Christus. Da konnte man also das Buch Daniel lesen und zählen. Eins. Dann kam Gaumata, der ist nicht so bekannt. Manche Historiker lassen den einfach weg. Der hat nur ein paar Monate in Persien regiert, nachdem er die Macht an sich gerissen hatte als Usurpator. Er wird auch darum genannt Pseudo-Smerdis. Ein paar Monate im Jahr 522 vor Christus, das war Nummer zwei. Dann kam der berühmte, bekannte König Darius der Erste Hystaspes bis 486 vor Christus. Und dann kam Xerxes. Xerxes der Erste. 486 bis 465 vor Christus. Das war übrigens der Mann von Esther in der Bibel. Das Buch Esther behandelt ja die Zeit von hebräisch dem König Ahasveros. Und die Griechen haben den Ahasveros genannt Xerxes. Ja. Also dieser Xerxes hatte einen sprichwörtlichen Reichtum erworben. Und er hatte mit diesem Reichtum eine Armee auf die Beine gestellt, wie man das in der Militärgeschichte bis dahin wohl noch nie zuvor gesehen hatte. Und mit dieser Armee ging er dann auf Griechenland los, weil er eben auch noch das griechische Gebiet seinem Riesenreich gerne einverleibt hätte. Nun, wir können das also nochmals zusammenfassen. Xerxes der Erste erwarb sich einen unvorstellbaren Reichtum. Durch ihn gelangte das Perserreich auf den Gipfel seiner Machtentfaltung. Außerordentlich gerne hätte Xerxes aber auch Griechenland seinem Herrschaftsgebiet einverleibt, was sein Vater schon zweimal vergeblich versucht hatte. So brachte er nahezu das ganze damals bekannte Asien bis über den Indus hinaus gegen die Griechen in Bewegung. In der berühmten Seeschlacht von Salamis, das haben Sie wahrscheinlich in der Schule noch gelernt, 84 vor Christus, erlitt Xerxes jedoch eine schimpfliche und tief demütigende Niederlage. Dieser Krieg brachte ihm unbeschreibliche Verluste an Menschenleben und Schätzen. Und Sie sehen, der Bibeltext sagt einfach, dieser Vierte wird einen Reichtum erwerben, größer als alle vor ihm. Und dann wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Es wird hier aber nicht gesagt, er wird sie besiegen, die Griechen. Nun, er hat sie nicht besiegt, aber er hat alles in Bewegung gesetzt gegen Griechenland. Und nun geht der Bibeltext weiter. Im nächsten Satz steht, und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Obwohl die Schlacht bei Salamis ein ungeheurer Triumph für die Griechen darstellte. Nicht wahr? Dieses kleine Volk hatte sich so heldenmütig gegen die Perser gewehrt. Aber diese Erfahrung hinterließ tiefe Narben in diesem Volk. Und da vergingen etwa 150 Jahre. Und da machte sich Alexander der Große als 20-Jähriger auf, um sich an den Persern zu rächen. Auch in Daniel 8, Verse 6 und 7 wird das angedeutet, dass der Feldzug Alexanders des Großen gegen Persien ein Rachefeldzug war. Und Sie sehen, während Daniel 11, Vers 2 noch betont, er wird alles gegen Griechenland aufregen, kommt in Vers 3 genau die Antwort. Das hat dazu geführt, dass 150 Jahre später dieser Alexander das persische Reich zusammenschlug. In der atemberaubenden Zeit von 13 Jahren brachte er das gesamte medopersische Weltreich bis nach Indien in seine Gewalt. Hier eine originale Münze mit dem Kopf von Alexander dem Großen drauf. 336 bis 323 vor Christus war er Herrscher der Griechen. Und nun gehe ich zum nächsten Satz, Daniel 11, Vers 4. Und sobald er, eben dieser tapfere Held, und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen, das heißt von seinen Nachkommen. Nun, wie hat sich das erfüllt? Ich glaube, die Formulierung ist ein bisschen geheimnisvoll. Und sobald man die Geschichte kennt, wird jedes Wort und jeder Satzteil klar. Die Glanzzeit Alexanders des Großen dauerte lediglich eben etwa 13 Jahre. Sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert werden. Das deutet die Kürze an. Um 323 vor Christus erlag er, wie es scheint, einem Malariafieber in Babylon, als er den Turm von Babel wieder aufbauen wollte. Er hinterließ zwar bei seinem Tode einen Sohn namens Herkules. Ein weiterer Sohn wurde kurz darauf geboren. Beide wurden jedoch in der Folge ermordet. Und so teilten die Generäle Alexanders und deren Nachfolger das große Erbe nach harten Kämpfen unter sich auf. Das griechische Reich wurde aufgesplittert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt. Hier auf der historischen Karte sehen Sie die vier Teilreiche, die großen Teilreiche des Alexanderreiches. Im Osten sehen Sie das größte Teilstück, das Reich des Seleukus, das sogenannte syrische Reich, ja, im Osten. Im Süden das Reich des Ptolemäus. Und Sie sehen im Westen das Reich des Kassander und im Norden das Reich des Lysimachus. Sie kennen also jedes Teilstück, nicht wahr? Alexander hatte das alles beherrscht und nach seinem Tod, sobald er aufgestanden ist, wurde es zerteilt nach den vier Himmelsrichtungen. Und Sie können wirklich jedes Reich einer Himmelsrichtung schön zuordnen, wenn man die geografische Übersicht hat. Ja? Eine so genaue Übersicht hatte man im Altertum natürlich noch nicht. Aber jetzt rückblickend können wir sagen, ja natürlich, das Reich da im Norden von Lysimachus, das ist ganz klar das nördlichste Reich. Und bevor wir jetzt die nächsten Verse anschauen, ein paar Erklärungen. In den folgenden Versen beschäftigt sich die Prophetie Daniels nur noch mit Syrien und Ägypten. Also mit diesem Südreich und dem Ostreich. Warum? Weil dazwischen das Land Israel liegt. Und die Prophetie konzentriert sich jetzt auf die weitere Zeit, in der sich diese beiden Reiche, das Seleukidische Reich, das Ptolemäische Reich, ständig streiteten. Und weil genau da in der Zwischenregion das Land Israel war, wurde es ständig hin und her gerissen. Und darum hat sich die Prophetie konzentriert auf diese Geschichte, weil das ganz wesentlich war für das weitere Schicksal des jüdischen Volkes. Und ich muss noch erklären, der letzte Prophet des Alten Testaments. In Ihrer Bibel, schauen Sie nach, der letzte Prophet ist Malachi gewesen. Um 400 vor Christus. Und danach gab es in Israel keine Propheten mehr. Bis Jesus Christus kam. Bis in seine Zeit. Also 400 Jahre schwiegen die Propheten der Bibel. Aber diese scheinbare Lücke in der biblischen Geschichte wird durch das Buch Daniel und seine Prophetie überbrückt. Die Gläubigen in Israel, die konnten das Buch Daniel studieren. Und die konnten wirklich von Satz für Satz verfolgen und diese ganze weitere Geschichte in der Zeit ohne Propheten konnten sie nachvollziehen. Also ich wiederhole, die Prophetie beschäftigt sich jetzt mit Syrien und Ägypten, weil diese beiden Länder in der Geschichte des Volkes Israel eine sehr bedeutende Rolle spielen sollten. Das Land Israel wurde nämlich in der Zeit nach Alexander von diesen beiden Großmächten wie ein Spielball hin und her geworfen. In dieser Zeit hatten die Juden unsäglich viel zu leiden. Von Israel aus gesehen lag Syrien im Norden, nicht wahr? Deshalb wird der jeweilige Herrscher dieses Landes bei Daniel als König des Nordens bezeichnet. Analog dazu wird der jeweilige Herrscher Ägyptens als König des Südens betitelt. Ist uns klar? König des Nordens, nördlich von Israel, König des Südens, südlich von Israel. Und nun habe ich hier all die Könige im Norden, im Süden aufgelistet, die Ptolemäer, von Ptolemäus dem Ersten, der nach Alexander kam und über Ägypten herrschte, über Ptolemäus den Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften bis auf den Sechsten. Der herrschte bis 145 vor Christus. Dann habe ich alle Generationen aufgelistet der seleukidischen Könige in Syrien, von Seleukos dem Ersten über Antiochus dem Ersten, Antiochus dem Zweiten, Seleukos dem Zweiten, Seleukos dem Dritten, Antiochus dem Dritten, Seleukos dem Vierten, Antiochus dem Vierten. Ja, so in der Reihenfolge haben die geherrscht bis 163 vor Christus. Und nun in Daniel 11 werden alle diese Herrscher behandelt in der zeitlichen Reihenfolge und wie die ständig da zwischen Ägypten und Syrien miteinander gekriegt und verhandelt haben. Nun gehe ich zu Daniel 11, Vers 5. A. Und der König des Südens wird stark werden. Die Erklärung, ich zitiere jetzt aus meinem Buch, mit dem König des Südens ist hier Ptolemäus der Erste, Soter, gemeint. Er war einer der begabtesten Generäle Alexanders des Großen. Nach dessen Tod machte er sich zum Herrscher über Ägypten. So gründete er die ptolemäische Dynastie. Um 320 vor Christus eroberte er Phönizien, Köle, Syrien. Phönizien, das ist, kann man sagen, Libanon, ein großer Teil von Libanon. Köle, Syrien, das ist Syrien und das Land Israel. Und eben darum erwähne ich noch ausdrücklich Israel und dehnte so seine Macht aus. Der König des Südens wird stark werden. Seine Eroberungszüge. Und dann, gleich im nächsten Satz steht, und einer von seinen Obersten wird stark werden über ihn hinaus und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Und jetzt achten Sie wieder darauf, wie wichtig jedes Wort ist. Nicht wahr, wenn man sagt, er wird eine große Herrschaft sein. Das würden wir also beiläufig ohne große Bedeutung sagen. Aber wenn die Bibel das sagt, hat das immer eine ganz spezielle Bedeutung. Einer von seinen Obersten, Seleukus der Erste Nikator, war ein früherer Feldherr des Königs Ptolemäus des Ersten von Ägypten. Einer von seinen Obersten machte sich um 312 vor Christus unabhängig und erlangte die Herrschaft über Syrien. Er begründete die Dynastie der Seleuziden. Sein Reich war das größte der Diadochenreiche, wie Sie hier auf der Karte nochmals sehen. Nicht wahr? Mit Abstand das größte Reich. Und darum sagt die Bibel, Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Und jetzt geht es im nächsten Vers um die nächsten Generationen. Ptolemäus den Zweiten in Ägypten und Antiochus dem Zweiten in Syrien. Und nach Verlauf von Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. Ich zitiere aus meinem Buch. In diesem Vers geht es nicht mehr um die beiden in 11 Vers 5 genannten Könige, sondern um deren Nachkommen. Ptolemäus der Zweite und Antiochus der Zweite. Der zeitliche Sprung wird angedeutet durch und nach Verlauf von Jahren. Um den jahrelangen blutigen Kriegskonflikten zwischen Ägypten und Syrien ein Ende zu bereiten, versuchten sich die beiden Königshäuser zu verbinden. Um 252 vor Christus verstieß Antiochus der Zweite seine Frau Laodike und heiratete Berenike, die Tochter des Ägypterkönigs Ptolemäus dem Zweiten. Also genau, was hier im Text gesagt wird. Die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. Nun, so konnten die Juden in Israel den prophetischen Text verfolgen. Ah. Und die wussten dann noch mehr. Ja, aber das hing zusammen mit Ehebruch. Ja? Der hat zuerst seine Frau verstoßen und dann die Ägyptertochter geheiratet. Und das war ein totaler Fehlschlag. Aus diesen ethisch unhaltbaren Friedensbemühungen gab es jedoch letztlich eine Katastrophe. Laodike ließ aus Rache ihren früheren Mann Antiochus II. Einige Jahre nach seiner Heirat mit Berenike vergiften und ebenso den kleinen Sohn aus dieser Ehe. Darauf floh Berenike mit einigen Getreuen nach Daphne bei Antiochia. Seleukus II., der Sohn der Laodike, folgte ihr dorthin, nahm diese Stadt ein und brachte Berenike samt ihrem Gefolge um. In dieser Zeit starb auch Ptolemäus II., der Vater Berenikes. Und all diese Ereignisse wurden in Daniel 11, 6 vorausgesehen. Ich lese jetzt den Text vor. Aber sie, eben diese Tochter Berenike, wird die Kraft des Armes nicht behalten. Sie musste ja fliehen. Und er, Antiochus II., wird nicht bestehen, noch sein Arm, das heißt seine Macht. Und sie, Berenike, wird dahingegeben werden. Sie, Berenike, und die sie eingeführt haben, das wären ihre Getreuen, und der sie gezeugt, das war Ptolemäus II., und der sie in jenen Zeiten unterstützt hat, Antiochus II. Ich habe Ihnen gesagt, es wird ganz schwierig werden. Aber nicht wahr, es geht einfach darum, dass Sie sich in der Gegenwart, gerade im Moment, freuen, um die Details zu sehen, und dann vergessen Sie alles wieder. Aber sehen Sie die Präzision, jede Aussage ist historisch genau nachvollziehbar. Und jetzt geht es weiter mit Ptolemäus dem Dritten und Seleukus dem Zweiten. Doch einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln wird an seiner Stadt aufstehen und er wird gegen die Heeresmacht kommen. Und er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Gutdünken verfahren und wird siegen. Ptolemäus der Dritte übernahm die Herrschaft seines Vaters Ptolemäus des Zweiten. Als Bruder Berenikes, nicht wahr, er wird genannt, einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln, also einer, der aus seitlich aus der gleichen Wurzel kam. Es war eben ein Bruder, nicht ein Nachkomme, ein Bruder. Als Bruder Berenikes wollte er sich rächen. Er mobilisierte ein mächtiges Heer und besiegte in einer Reihe von Kämpfen Seleukus den Zweiten. Dabei eroberte dieser Ptolemäus der Dritte unter anderem auch die syrische Festung Seleukia. Nicht wahr? Wie der Text sagt, er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach seinem Gutdünken verfahren. Wir gehen zum nächsten Satz, Daniel 11, Vers 8. Und er wird auch ihre Götter, samt ihren gegossenen Bildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold, nach Ägypten in die Gefangenschaft führen. Und er wird jahrelang standhalten vor dem König des Nordens. Die Erfüllung? Als in Kyrene ein Aufstand losbrach, musste Ptolemäus III. Nach Ägypten zurückkehren. Allerdings nahm er dabei eine riesige Kriegsbeute mit sich. Unermessliche Schätze, zahllose Heiligtümer und Götzenbilder, sowie auch viele Gefangene von hoher Stellung in Syrien. In der Folge ruhte der Kampf zwischen Syrien und Ägypten für einige Jahre. Genauso wie es hier steht. Er wird jahrelang standhalten. Aber dann kommen wir zu Syriens Gegenschlag. In Daniel 11, Vers 9 steht, und dieser wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber in sein Land zurückkehren. Nicht wahr? Seltsam formuliert, die Erfüllung war so. Um 242 vor Christus holte Seleukus II. Aus Syrien zu einem militärischen Gegenschlag aus. Jedoch hatte er dabei keinen Erfolg. Ägypten behauptete die Vorherrschaftsstellung. Und jetzt versteht man, warum der Text einfach sagt, er kommt in das Reich des Königs des Südens, aber er wird zurückkehren. Weil es nichts bringen sollte. Und nun, in Daniel 11, Vers 10, am Anfang, geht es um Seleukus III. In Syrien und um seinen Bruder Antiochus III. Auch von Syrien. Aber seine Söhne, nicht sein Sohn, seine Söhne, werden sich zum Krieg rüsten und eine Menge großer Heere zusammenbringen. Die beiden Söhne des Syrerkönigs Seleukus II., der ja keinen Erfolg hatte gegen Ägypten, also Seleukus III. Und sein Bruder, der wurde genannt Antiochus III. Sie wollten den Kampf gegen Ägypten weiterführen und dazu warben sie Massen von Söldnern an, um ein riesiges und kampftüchtiges Heer auf die Beine zu stellen. Und jetzt kommen wir zu Syriens Erfolgen. Und wir lesen einfach in diesem Satz weiter. Und einer wird kommen. Oh, interessant. Warum nicht beide? Also der Text sagt, und einer wird kommen und überschwemmen und über die Grenze gehen. Und er wird wiederkommen und Krieg führen bis zu seiner Festung. Die Erfüllung macht alles klar. In 11, Vers 10b ist plötzlich nur noch von einem der Söhne die Rede. Ich zitiere wieder aus meinem Buch. Seleukus III. Wurde nämlich um 223 vor Christus mit Gift ermordet. So bezieht sich das Folgende nur noch auf Antiochus III. Um 221, 219 und 218 vor Christus griff er dreimal Ägypten an und überschritt dabei die Grenze. Jetzt verstehen Sie, warum es da steht und wird über die Grenze gehen. Dreimal hat er die Grenze überschritten. Um 221 vor Christus wurden seine Angriffe durch die ägyptischen Befestigungen im Libanon aufgefangen. Krieg führen bis zu seiner Festung. Aufgefangen. Zwei Jahre später gelang es ihm jedoch, diesen Verteidigungsgürtel zu durchbrechen und dabei auch Tyrus und Akko einzunehmen. Daniel 11, Vers 10. Am Schluss nimmt Bezug auf seine wiederholten Angriffe auf die Ägypterbefestigungen im Libanon. Ja, damit hätten wir ein konkretes Beispiel mal angeschaut mit einem Teil dieser 150 Einzelaussagen. So in diesem Stil geht das einfach weiter. Jetzt mache ich einen kurzen Unterbruch, einfach damit wir vom Gehirn hier wieder etwas uns erholen können. Und ich spiele aus der Oper Xerxes von Händel, das berühmte Largo. Händel hat eine Oper geschrieben, eben über diesen Mann von Esther, Xerxes, den ersten, der in der Prophetie eine so große Rolle gespielt hat. Aber weil ich kein Sänger bin, spiele ich das mit der Geige. Wir kommen jetzt zu viertens, Angriffe auf das Buch Daniel. Ein wichtiger Angriff lautet so: Diese Prophezeiungen in Daniel 11, überhaupt im Buch Daniel, die seien aufgeschrieben worden nach der Erfüllung. Das heißt so circa um 164 vor Christus. Nicht wahr? Weil in Daniel 11, in diesen Versen 1 bis 35, geht die Prophetie bis auf Antiochus Epiphanes, der eben geherrscht hat bis in diese Zeit. Also es sei Prophetie nach der Erfüllung. Oder mit dem gescheiten Ausdruck bezeichnet man das Vaticinia ex eventu. So wird Prophetie abgetan. Prophetie nach der Erfüllung, das ist gefälschte Prophetie. Also, man hat gesagt, der Autor des Buches Daniel habe nicht um 600 vor Christus gelebt, wie das Buch Daniel das deutlich macht, sondern als Fälscher, als Betrüger um 164 vor Christus. Und diese Angriffe sind schon uralt. Porphyrius, dieser bekannte Neuplatoniker um 300 nach Christus, schrieb in seinem 12. Buch gegen das Christentum Folgendes: Die Prophetie in Daniel 11, die könne nicht echt sein, weil sie zu genau sei. Aber Sie merken, er geht bereits von der gleichen Weltanschauung aus wie die Aufklärer. Prophetie ist nicht möglich, und wenn sie dann eben doch so detailliert ist, dann muss sie eine Fälschung sein. Es ist so, seit den Qumran-Handschriftenentdeckungen am Toten Meer in Israel, da wurden in den Höhlen 8 Daniel-Fragmente gefunden. Die werden datiert auf die Zeit um 125 vor Christus, die jüngsten bis 50 nach Christus. Und dazu gibt es in weiteren Qumran-Handschriften Zitate und Anspielungen auf das Buch Daniel. In diesen Fragmenten aus Qumran sind alle 12 Kapitel des Buches Daniel belegt. Nicht jeder Satz ist da, weil die Handschriften haben den Zahn der Zeit gefühlt und sind beschädigt, aber die Texte, die da sind, belegen alle 12 Kapitel dieses Buches. Also, das müssten Abschriften gewesen sein von einem Buch, das gerade eben erst herausgekommen war, als Fälschung, um 164 vor Christus. Aber was auffällt ist, dass es im Vergleich zu anderen Bibelbüchern eine sehr auffällige, deutliche Belegung gibt des Buches Daniel in Qumran, was darauf hinweist, dass dieses Buch beliebt war in Qumran. Die Qumran-Leute waren ja Juden, die sich im 2. Jahrhundert vor Christus, eben gerade in der Makkabäerzeit, abgesondert haben vom offiziellen Judentum. Die haben sich zurückgezogen in die Wüste und haben gesagt, wir warten, bis der Messias kommt und Ordnung in all dieses Chaos bringt in unserem Volk. Und offensichtlich war das Buch Daniel beliebt. Nun, wir können damit sagen, ja, die haben dieses Buch Daniel eben studiert und haben gesehen, Satz um Satz, wie sich das erfüllt hatte in ihrer jüngsten Geschichte. Ja, aber jetzt kommt natürlich der Hammer. Das Buch Daniel enthält natürlich nicht nur Prophezeiungen bis ins Jahr 164 vor Christus, sondern auch darüber hinaus. Also das Problem bleibt. Das ist nicht abgetan, indem man das Buch Daniel auf das Jahr 164 versetzt. Denn ich habe ja erwähnt, in Daniel 9, da wird der Zeitpunkt des Kommens des Messias beschrieben. Und zwar so, dass der Messias kommen sollte im Jahr 32 nach Christus. Daniel 9, Vers 25, da wird zu Daniel gesagt, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Ich war zur Zeit von Daniel, war Jerusalem eine Ruine, zerstört durch die Babylonier. Und hier wird gesagt, von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, dass Jerusalem wiederhergestellt werden soll, von da an könne man rechnen, bis der Messias kommt als Fürst. Und da werden 7 und 62 zusammen 69 Jahrwochen vergehen. Nun, im Rückblick wissen wir, wann ein Erlass herauskam, um Jerusalem wieder aufzubauen, der dann auch wirklich umgesetzt wurde. Das war 445 vor Christus unter dem Perserkönig Artaxerxes. Der hat den Juden erlaubt, ihr dürft die Stadt wieder aufbauen. Und in den weiteren Jahren wurde Jerusalem wirklich wieder aufgebaut. Darauf beziehen sich eben die ersten 7 Jahrwochen. Die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. In diesen folgenden 49 Jahren, ich werde gleich noch erklären, eine Jahrwoche bedeutet 7 Jahre. In den folgenden 49 Jahren sollte Jerusalem wieder eine perfekte, vollkommene Stadt werden. Und dann sollte es weitergehen mit den 62 Jahrwochen, bis dann der Messias käme. Nun ist Folgendes zu sagen. Also das hebräische Wort Shavua bedeutet hier eine 7er-Jahr-Einheit. Das wird auch von den jüdischen alten Rabbinern so erklärt. Können Sie in den Rabbinerbibeln nachlesen, dass Shavua eben 7 Jahre bedeutet. Aber was man noch hinzufügen kann, die prophetischen Jahre der Bibel sind Jahre von 360 Tagen. Das hängt damit zusammen, dass die jüdische Zeitrechnung in der Bibel eine Mischung ist von einem Sonnenjahr und einem Mondjahr. Die Monate werden gezählt nach dem Mond, aber die Jahre mit den landwirtschaftlichen Festen, Pessach, Shavuot und Sukkot, die gehen nach dem Sonnenjahr. Und darum, die prophetischen Jahre sind genau die Mitte zwischen Mond und Sonnenjahr, 360 Tage. Nun, 69 Jahrwochen wären demgemäß 69 mal 7 mal 360 Tage, 173.880 Tage. Der Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, wurde gegeben nach Nehemia 2 im Monat Nissan, bei uns März, April, 445 vor Christus. Der Einzug Jesu als Fürst, nur einmal trat Jesus Christus als Fürst in Israel auf. Am Palmsonntag fiel auch auf den jüdischen Monat Nissan, März, April, aber im Jahr 32 nach Christus, wie man aus den Evangelien ganz direkt berechnen kann. Und nun zwischen diesen beiden Daten, März, April 445 vor Christus und März, April 32 nach Christus, passen genau diese 173.880 Tage hinein. Das hat sich also erfüllt. Aber die Prophetie geht dann weiter. Und nachher, nachdem er als Fürst gekommen ist, heißt es, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage nach Palmsonntag, als Jesus Christus als Fürst einzog nach Jerusalem, wurde er durch die Römer gekreuzigt vor den Stadttoren Jerusalems auf dem Golgatha-Felsen. Und er richtete kein Friedensreich hier auf Erden auf. Er sollte nichts haben. Eindrücklich, weil wenn Sie mit orthodoxen Juden, die sagen, Jesus sei nicht der Messias, sprechen, dann werden Sie oft hören das Argument, Jesus kann gar nicht der Messias gewesen sein, sonst hätten wir ja schon seit 2000 Jahren Frieden auf Erden. Aber ich habe einmal einem orthodoxen Juden, wir haben uns einen Nachmittag Zeit genommen, um über den Messias zu sprechen, gesagt, aber lies mal nach in Daniel 9. Da steht, Jikaret Mashiach ve ein lo. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Wenn es seit 2000 Jahren Frieden gäbe auf Erden, wäre Jesus Christus gar nicht der Messias. Denn die Prophetie sagt in der hebräischen Bibel, er wird nichts haben. Und das hat ihn dann auch überzeugt. Er kann so überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Aber die Prophetie geht noch weiter. Er wird ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und tatsächlich, es wird nicht gesagt, wie viel später, einfach in der Folge. Und im Jahr 70 nach Christus, also nicht lange nach der Kreuzigung Jesu im Jahr 32 nach Christus, da haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und den Tempel verwüstet. Also Sie sehen, das Buch Daniel geht in seiner Prophetie mindestens bis nach 70 nach Christus. Aber das wäre ja schon nach all diesen Fragmenten von Daniel aus Qumran. Jetzt können Sie es nicht mehr weiter zurückdatieren. Das geht absolut nicht. Aber die Prophetie geht noch weiter. Denn der Text sagt, und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und da muss ich Ihnen erklären, der Begriff das Ende in der Bibel, die Endzeit, bezeichnet nie den Weltuntergang in der Bibel, sondern das ist der Ausdruck für die Zeit, für die Epoche, wenn das jüdische Volk aus aller Welt heimkehren wird ins Land der Vorfahren und den Staat wieder gründen wird. Ja, das wäre also das 20. Jahrhundert, sagen wir mal so grob. Jetzt heißt es hier, dass aber über Jerusalem, das mit dem Tempel zusammen zerstört werden sollte, von da an eine Kette von Krieg und Verwüstung kommen würde, bis in die Zeit, wo die Juden heimkehren. Und hier haben sie eine Liste. Im Jahr 70 wurde Jerusalem zerstört mit mehr als 1 Million Toten unter den Juden. Und dann gab es den zweiten Krieg der Römer gegen die Juden, 132 bis 135 nach Christus. Jerusalem wurde nochmals zerstört mit über 1 Million Toten unter dem jüdischen Volk. Und dann 614 haben die Perser Jerusalem verwüstet. 629 haben die Byzantiner Jerusalem erobert. 638, kurz nach dem Tod von Mohammed, haben die Araber aus der saudischen Halbinsel Jerusalem erobert. 1071 waren es die Türken. 1099 die Kreuzfahrer aus Europa. 1187 hat Sultan Saladin Jerusalem wieder erobert. 1214 die wilden Tataren aus Zentralasien haben Jerusalem erobert. 1517 fand die Eroberung Jerusalems durch die Osmanen, die türkischen Osmanen, statt. Und mitten im Ersten Weltkrieg haben die Engländer Jerusalem erobert. Es war eine grauenhafte Schlacht, in der etwa 20.000 Soldaten umkamen, die meisten Türken. Und dann 1948, nach der Ausrufung des Staates Israel, wurde Ost-Jerusalem durch Jordanien erobert und entsetzlich verwüstet. Und 1967, im Sechstagekrieg, hat Israel Jerusalem, Ost-Jerusalem erobert und wieder vereinigt mit der Stadt. Also Sie sehen, diese Kette geht weiter bis ins 20. Jahrhundert. Und Sie können natürlich nicht sagen, das Buch Daniel sei nach 1967 geschrieben worden. Ja, aber man hat gesucht nach irgendwelchen Irrtümern im Buch Daniel, um zu zeigen, das Buch kann nicht authentisch sein. Belsatzar, der genannt wird, das ist ein zweites Argument, der sei eine Erfindung. Es war nämlich so, vor 1854 gab es keine von der Bibel unabhängige Quellen, die von einem gewissen Belsatzar sprachen. Aber Sie kennen Belsatzar aus Daniel 5, nicht wahr? Und so hat man gesagt, Belsatzar ist eine erfundene Gestalt. Und das beweist, das Buch Daniel ist eine spätere Geschichte, erfunden am Schreibtisch. Aber ab 1854 fand man originale Keilschrifttafeln aus Babylon, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, also aus der Zeit von Daniel. Und die erwähnen Belsatzar als Vizekönig von Babylon. Und jetzt verstehen Sie auch noch eine kleine Pointe. In Daniel 9, 5 bis 29, da geht es doch darum, Belsatzar sieht die Handschrift an der Wand. Niemand kann sie deuten außer Daniel. Und bevor Daniel diese Schrift gedeutet hatte, sagt er, wenn du, Daniel, das deuten kannst, sollst du geehrt werden. Du wirst der Dritte werden im Königreich. Und jeder aufmerksame Bibelleser würde sich sagen, aber wenn schon der Zweite, warum steht dort der Dritte? Jetzt wissen wir es ganz genau, weil Belsatzar eben schon Nummer zwei war. Nabonid wollte nichts mit Politik zu tun haben, ging in die Wüste und hat seinen Sohn als Vizekönig eingesetzt. Und so blieb nur noch der dritte Platz. Jetzt dreht sich der Spieß. Also das Buch Daniel wurde von jemandem geschrieben, der Belsatzar noch kannte. Aber die großen griechischen Historiker aus dem 5. Jahrhundert und später, die kannten Belsatzar schon nicht mehr. Und das Buch Daniel weiß sogar noch um diese Abfolge. Nabonid, Belsatzar. Drittens, man hat gesagt, im Buch Daniel wird ja auch dieser Darius der Meder, der Daniel in die Löwengrube geworfen hat, erwähnt. Als Unterkönig von Kyros. Aber dieser Darius der Meder, das sei eine Erfindung, den hat es nie gegeben. Und wie kam das, dass man das meinte? John Whitcomb hat ein wunderbares Buch geschrieben, Darius der Meder. Und darin hat er gezeigt, als man diese Keilschrifttafel, die sogenannte Nabonid-Chronik, übersetzt hatte zum ersten Mal, hat der Übersetzer einen Fehler gemacht. Und zwar kommen da zwei Personen drin vor, ein gewisser Gubaru und ein Ukbaru. Und man hat diese zwei Personen mit dem gleichen Namen übersetzt. Und daraus ist eine Mischfigur entstanden, die nicht passte mit Darius dem Meder. In gewissen Hinsichten merkt man schon gewisse Übereinstimmungen, aber dann war anderes, das passte nicht. Und John Whitcomb hat gezeigt, dieser Übersetzungsfehler hat das gemacht. Man hat diese Ukbaru, Gubaru miteinander vermischelt, aber sobald man den Unterschied macht, erkennt man, Darius der Meder ist genau die eine Person. Und dort passt alles. Also war auch wieder nichts. Ein viertes Argument. Das Buch Daniel spricht über ein medisches Weltreich. Und das hat es ja nie gegeben. Nicht wahr? Es gab in der Geschichte Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann Rom. Aber das hat es nie gegeben, dieses medische Weltreich. Und das zeigt, dass der Schreiber des Buches Daniel gar nicht damals gelebt haben kann. Nicht wahr? Da sagt man also, es gibt also diese vier Weltreiche im Buch Daniel. Das erste ist Babylon, dann kommt Medien, dann Persien, dann Griechenland. Woher kommt das? Nicht wahr? Diese Leute, die das behauptet haben, die haben sich gesagt, das Buch Daniel wurde ja im Jahr 164 vor Christus geschrieben. Da gab es ja noch kein römisches Weltreich. Also es kann ja gar nicht sein, dass das Buch Daniel von einem römischen Weltreich spricht. Und darum haben sie die vier Weltreiche in Daniel so gedeutet. Babylon, Medien, Persien, Griechenland. Ich war, die Römer haben Israel erst im Jahr 63 vor Christus erobert. Also sie haben Daniel so interpretiert und dann sagen sie, seht ihr, Daniel irrt sich. Nun, unsere Frage ist, wird im Buch Daniel wirklich über ein medisches Reich gesprochen? Als Daniel die Schrift deutet an der Wand für Belsatzar, den letzten König von Babylon, da sagt er, er deutet die Worte, Mene, Mene, Tekel, Ufasin. Und Ufasin, Mehrzahl von Peres, da deutet er Peres. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Aha. Er sagt, nach Babylon kommen die Perser und Meder, nicht die Meder. Also man hat Daniel etwas unterschoben, was er nicht sagt, um dann freudestrahlend zu sagen, seht ihr, Daniel irrt sich. Und das ist so peinlich. Wer bekannt geworden ist mit diesem Argument, das war ein Professor an der Theologischen Fakultät in Zürich. Das ist natürlich für einen Schweizer schon eine Schande. Aber ich muss natürlich sagen, ich müsste mich eigentlich für alle liberalen Theologen schämen, aus welchen Ländern auch immer, dass die ständig bemüht sind, der Bibel Fehler zu unterschieben, die sie gar nicht macht. Also wir müssen nur das Buch Daniel einfach lesen und dann sehen wir, der Fehler liegt bei Professor Baumgartner und nicht bei der Bibel. Fünftes Argument. Das Buch Daniel ist ganz klar gefälscht, denn der Schreiber meint, es gäbe nur 5 Perserkönige im Perserreich und dann sei fertig. Wo haben die das gelesen? Ja, wir haben das auch schon gelesen. War Ihnen das nicht aufgefallen? Daniel 11, Vers 2. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen und der 4. wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er alles durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Aber hier steht nicht, dass nur noch 5 Perserkönige, kommen. Sondern er sagt zur Zeit des ersten von Kyros, jetzt kommen noch 3 Könige und dann kommt ein 4. und der wird besonders reich werden und dann gegen Griechenland losgehen. Aber da wird nicht gesagt, es kommen dann nachher keine Perserkönige mehr. Sondern du musst einfach jetzt zählen, ab Kyros noch 3 und der 4. wird besonders reich sein. Und dann kommt es zum Konflikt mit Griechenland. Und dann wird Alexander der Große eingeführt. Und dann die Ptolemäer und Seleuziden. Um den Lauf der Geschichte ebenso zu zeigen. Auch da hat man der Bibel einfach etwas unterschoben, was sie gar nicht sagt. Aber sie sehen, die suchen nach Fehlern. Aber die Geschichte ist genauso abgelaufen, wie es hier in Daniel 11 steht. Sechstes Argument. Das Buch Daniel irrt sich. Es spricht von dem 3. Jahr Joachims. Ja, natürlich, so beginnt das Buch Daniel. Im 3. Jahre der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Es war so. Im Jahr 605 vor Christus errang Nebukadnezar durch den vernichtenden Sieg über Ägypten in der Schlacht von Karkemisch und die fand statt im 4. Jahr Joachims. So steht es in Jeremia 25 und 46. Und aufgrund dieser Tatsache haben Liberale gesagt, es scheine undenkbar, dass Nebukadnezar schon ein Jahr früher in Jerusalem militärisch aktiv gewesen sei. Aber merken Sie, sogar die Kritiker sind sehr vorsichtig. Die sagen nicht, das ist unmöglich, das war nicht so, sondern es scheine unmöglich. Aber sie haben nicht beachtet, gemäß dem ägyptischen antiken Geschichtsschreiber Berossus, Berossus von Babylon, hat Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, so übermittelt in seinem Buch Jüdische Altertümer 10.11.1. Und dort macht er klar, in diesem Jahr 606 vor Christus, dort kämpfte Nebukadnezar gegen den Statthalter von Ägypten. Und dabei hat er einen Sieg errungen. Und dieser Statthalter von Ägypten war eben auch Statthalter über Köle-Syrien, Syrien, Israel, und Phönizien, Libanon. Aber dieser Kampf hier, dieser Sieg im dritten Jahr Joachims, das ist nicht das gleiche wie die Schlacht von Karkemisch. Da wurde der König von Ägypten besiegt, nicht der Statthalter. Also, jetzt wird klar, die Bibel spricht eben über diese erste Belagerung von Jerusalem zur Zeit, als der Statthalter von Ägypten besiegt war. Das war aber noch vor der Schlacht von Karkemisch. Kein Problem. Man hat gesucht. Ja, da steht doch vom zweiten Jahr Nebukadnezars, da habe Daniel den Traum von Nebukadnezar gedeutet und dann sei er hoher Beamter geworden im Reich. Aber das passt ja gar nicht. Denn Daniel musste ja zuerst 3 Jahre studieren. Dann kann das ja gar nicht gewesen sein im zweiten Jahr Nebukadnezars. Also da geht es um die Frage, ob man bis 3 zählen kann, ja? Nun, tatsächlich in Daniel 2, Vers 1 steht, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Daniels Ausbildung dauerte wirklich 3 Jahre, wie man das aus Daniel 1,1 und folgende erkennt. Und da sagte man, im zweiten Jahr Nebukadnezars konnte er gar noch nicht seine Ausbildung beendet haben. Nun ist es aber so, 606 vor Christus war die Wegführung nach Babylon. Nicht wahr? Und da war der Beginn der 3-jährigen Ausbildung in Babylon. Und erst 605 wurde Nebukadnezar König als Nachfolger seines Vaters. Das war dann erstes Regierungsjahr, aber das war bereits Daniels zweites Ausbildungsjahr. 604, Nebukadnezars zweites Regierungsjahr, Daniels drittes Ausbildungsjahr. Und dann wurde er Beamter. Kein Problem. Ja, haben wir gesagt. Aber wir haben ein riesiges Problem in dem Buch Daniel. Da gibt es 4 griechische Lehnwörter. Und das weist doch darauf hin, dass das Buch Daniel geschrieben wurde, als Alexander der Große bereits seinen Feldzug gemacht hatte bis nach Indien und die griechische Sprache verbreitet worden ist. Und so seien dann die Fremdwörter, die griechischen, in die anderen Sprachen gekommen. Also diese 4 griechischen Lehnwörter im Buch Daniel, die verraten, dass das Buch eine Fälschung ist aus späterer Zeit. Nun, es ist so, im aramäischen Text von Daniel 3, Vers 5 finden sich, ich muss allerdings vorsichtig sagen, möglicherweise 4 griechische Lehnwörter. Und diese Wörter sollen ein Beweis sein, dass Daniel aus hellenistischer, aus griechischer Zeit stamme. Also nach dem Feldzug Alexanders des Großen um 330 vor Christus. Nun, hier haben Sie diese Wörter. Das erste Wort ist Katros, das heißt Zither. Dieses Instrument entspricht dem griechischen Kitaris, ja, aramäisch. Daniel 2 bis 7 ist ja aramäisch aufgeschrieben. Katros könnte von Kitaris kommen, ein griechisches Lehnwort. Das zweite Wort, Sapcha, die Sambuke, auch ein Saiteninstrument. Sapcha könnte vom griechischen Sambuke stammen. Allerdings ist nicht so offensichtlich, ja, könnte. Und dann haben wir ein drittes Wort, Psanter, ganz schön ausgesprochen, Psanter, Laute. Und viele betrachten das als ein griechisches Lehnwort von griechisch Psalterion, auch ein Saiteninstrument. Übrigens, Psanter ist heute im modernen Hebräischen das Wort für Klavier, ja, auch ein Saiteninstrument. Man muss ein Wort finden, nicht wahr, für ein modernes Saiteninstrument, Psanter. Und der Pianist ist dann der Psantran. Ja? Also, Psanter ist vielleicht ein griechisches Lehnwort. Und dann haben wir noch das Wort Symphonia. Man kann übersetzen mit Musik oder Orchester. Ist möglicherweise, das ist ziemlich naheliegend, von griechischen Symphonia entlehnt. Zusammenklang. Nun fällt aber auf, dass alle diese Wörter sind nur musikalische Ausdrücke. Und sonst aus keinem anderen Bereich des Lebens. Das sind alles Kulturwörter aus der Musik. Und es ist so, wir wissen heute, dass das Zweistromland schon lange vor Daniel kulturelle Kontakte hatte mit Griechenland. Das kam nicht erst mit Alexander. Und das erklärt, dass diese Kulturwörter schon früher ins Aramäische hineinkommen konnten. Aber jetzt drehen wir den Spieß. In späterer hebräischer Literatur findet man viel mehr griechische Wörter und dann noch später auch lateinische Fremdwörter. Im Aramäischen und im Hebräischen. Das sind eben gerade auffällig, dass sonst im Text gar nichts zu finden ist. Das weist hin auf das Alter des Buches Daniel. Man hat weitergesucht. Aber im Buch Daniel gibt es auch persische Lehnwörter. Das sei auch ein Hinweis auf eine spätere Abfassungszeit. Aber die Antwort ist falsch. Alle persischen Lehnwörter im Buch Daniel sind sogenannte altpersische Wörter. Das heißt, aus einer sehr frühen Sprachphase und eben nicht aus der späteren. Daniel wirkte ja auch am persischen Hof, zuerst unter den Babyloniern und dann bei den Persern. Also muss es altpersisch, ist es naheliegend, dass es auch altpersische Wörter gibt im Buch Daniel. Denn das entspricht seiner Lebenszeit. Aber eben, jetzt können wir den Spieß drehen, aber die späteren persischen Wörter sind nicht da. Und dann hat man gesagt, aber dieses Aramäisch im Buch Daniel, Kapitel 2 bis 7 ist aramäisch geschrieben, das ist ein Hinweis, dass das Buch aus viel späterer Zeit stammt. Ja, Daniel 1,1 bis 2, Vers 4a ist hebräisch. Dann wechselt die Sprache auf Aramäisch von 2,4b bis zum Schluss von Kapitel 7. Ab Kapitel 8 bis zum Schluss ist das Buch Daniel wieder hebräisch abgefasst. Das Aramäische sei ein Hinweis auf eine späte Abfassungszeit. Falsch. Heute wissen wir es besser. Die Archäologie und die Sprachwissenschaft haben in den vergangenen Jahrzehnten diese Ansicht völlig über den Haufen geworfen. Das ist Schnee von gestern. Die Studien von Franz Rosenthal haben gezeigt, dass das Aramäische im Buch Daniel dem Aramäischen entspricht, das vom 7. Jahrhundert vor Christus, also vor Daniel, im Nahen Osten als amtliche Sprache, Englisch von damals, immer mehr Verbreitung gefunden hat. Es ist eben genau nicht das Aramäisch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und wieso wissen wir das heute so genau? Weil wir viele Handschriften gefunden haben von Qumran aus der Zeit des 2. Jahrhunderts vor Christus und des 1. Jahrhunderts vor Christus. Jetzt wissen wir, wie die Grammatik dort aussieht. Und das ist nicht die Grammatik vom Buch Daniel. Daniel ist geschrieben in diesem älteren Dialekt, von dem Franz Rosenthal ja auch eine berühmte Grammatik geschrieben hat. Ich habe noch mit dieser Grammatik von Rosenthal diesen Dialekt gelernt, aus dem Buch Daniel. Also man kann das ganz klar zeigen, jetzt kann man einen Speer drehen. Das ist ein Beweis, dass das Buch Daniel eben authentisch ist. Und jetzt zum Schluss noch ein paar weitere Argumente für die Echtheit des Buches Daniel, in schneller Abfolge. Das Hebräische im Buch Daniel entspricht sehr stark dem Hebräischen in den Büchern Hesekiel, Haggai, Esra und Chronika. Das ist das Hebräisch aus dem 6., 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist genau die Zeit von Daniel. Nicht wahr? Wir kennen heute Hebräisch, wie es im 2. Jahrhundert vor Christus gesprochen wurde. Wir kennen es auch, wie es in der Zeit Jesu und danach gesprochen wurde. Und das ist, man kann das so einfach zeigen, wie die Grammatik sich und der Satzbau sich ganz deutlich unterscheidet und auch die Rechtschreibung. Aber das Buch Daniel hat das ältere Hebräisch, genau aus der Zeit von Daniel. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Das ist eine relativ neuere Erkenntnis. Heute wissen wir sogar, wie die Rechtschreibung sich entwickelt hat. Im Hebräischen. Die hat sich auch ständig geändert, nicht nur im Deutschen. Und die Rechtschreibung im Buch Daniel entspricht dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und eben genau nicht diesen späteren Schriften aus Qumran aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Also wir haben so viele Argumente, die genau für die Echtheit sprechen. Und jetzt noch ein paar archäologische Entdeckungen. In Daniel 1, 3 und folgende werden die Auswahlkriterien für Gefangene genannt, die eine spezielle Ausbildung erhalten sollten. Vornehme Abstammung, Intelligenz und körperliche Schönheit. Auf einer babylonischen Keilinschrifttafel hat man folgende Kriterien für die Auswahl von Zukunftsdeutern gefunden. Von edler Abstammung, auch selbst an Wuchs und Körpermaßen vollkommen. So ist das wörtlich. Das entspricht genau dem, wie es im Buch Daniel beschrieben wird. Jemand von unfester Kenntnis, der kein Weiser sein kann, wurde nicht akzeptiert. Zweitens, in Babylon ist ein Gebäude ausgegraben worden, das laut den Inschriften daran als Ausbildungsstätte für vornehme Gefangene diente. Das illustriert genau die Geschichte von Daniel 1. Nach Daniel 1, Vers 5 sollte die Ausbildung Daniels und der übrigen ausgesuchten Gefangenen 3 Jahre dauern. Also 6 Semester. In den babylonischen Texten ist eine Stelle gefunden worden, die besagt, dass ein Tempelmusikant, also ein Angehöriger einer Priesterklasse, wörtlich eine 3-jährige Lehrzeit durchzumachen hatte. Diese Übereinstimmung ist einfach interessant. Viertens, in Daniel 2 und Kapitel 4 werden verschiedene Kasten von Weisen genannt. Dies spiegelt genau die Tatsache wider, dass es in Babylonien eine außerordentliche große Zahl an verschiedenen Priesterklassen gab, nämlich über 30 insgesamt. Fünftens, in Daniel 3 wird die Strafe des Feuertodes genannt. Daniels Freunde im Feuerofen, nicht wahr? Sie ist typisch für das babylonische Reich. In Babylon wurde auch ein gewaltiger Ofen ausgegraben, dessen Inschrift deutlich macht, dass darin solche den Tod fanden, die sich weigerten, babylonische Götter zu verehren. Das ist genau das, was in Daniel 3 steht. Übrigens, möglicherweise ist das Wort für Ofen im Text von Daniel, Atun, ein Lehnwort aus dem Babylonischen. Sechstens, in Daniel 6, zur Zeit von Darius dem Perser, Unterkönig des im Perserreich, wird die Todesstrafe durch Löwen erwähnt. Nicht wahr? Da kam Daniel nicht in den Feuerofen, sondern in die Löwengrube. Und heute wissen wir, dass die Löwengrube eine typisch persische Strafe war. Siebtens, die Ich-Form in Daniel 4, da spricht Nebukadnezar in der Ich-Form, stimmt mit der literarischen Gewohnheit in Königsinschriften des Nahen Ostens überein. Achtens, Nebukadnezar spricht in Daniel 4, Vers 30 davon, dass er das große Babel erbaut habe. Die babylonischen Keilinschrifttafeln haben die Tatsache bestätigt, dass es Nebukadnezar war, der Babel, das 86 vor Christus durch den Assyrerkönig Sanherib völlig zerstört worden war, zu einem der gewaltigsten Bauwunder des Altertums gemacht hatte. Auf einer Inschrift sagt Nebukadnezar, die Stadt machte ich prächtig, zu einem Schaustück. Ich machte die Stadt Babylon zu einer Feste. Auch das bestätigt die Genauigkeit des Buches Daniel. Neuntens, das habe ich schon erwähnt, Daniel sollte der Dritte im Reich werden, Belsatzar war eben nur der Zweite. Zehntens, gemäß Daniel 5 nahmen an dem Gelage, an dieser letzten Party von Belsatzar auch Frauen teil. Ganz im Gegensatz zum Perserreich, wo die Frauen jeweils fernblieben. Lesen Sie das Buch Esther mit Xerxes und seiner großen Fete, ja? Und da waren die Frauen nicht dabei. Heute wissen wir aus der Geschichte, die Stellung der Frau im babylonischen Reich war anders als bei den Persern. Und das Buch Daniel beschreibt es genau so, wie es war. Elftens, das Fest in Daniel 5, kurz vor der Eroberung Babylons, wird unter anderem durch Herodot, diesem griechischen Geschichtsschreiber, der lebte 500 bis 424 vor Christus, und auch durch Xenophon, 430 bis 355 vor Christus, bestätigt. Zwölftens, Daniel behielt nach dem Fall Babels eine hohe politische Stellung. Nicht wahr? Auch unter Darius, dem Meder, war er weiterhin hoher Beamter in Daniel 6. Die Geschichte bestätigt, dass Kyros von Persien den Beamtenapparat Babels übernahm, die Stadt wurde ja nicht zerstört, und die bisherigen Beamten, zumindest normalerweise, an ihrer Stelle beließ. Das Buch Daniel berichtet genau so. 13. Nach Daniel 2, Vers 12 und folgende, war ein babylonischer Herrscher, absolut und souverän. Nach Daniel 6 waren persische Herrscher an das Gesetz der Meder und Perser gebunden. Darum konnte Darius der Meder Daniel nicht mehr aus der Löwengrube holen. Nun, dies entspricht genau den geschichtlichen Tatsachen. Dass in Babylon waren die Herrscher absolut, in Persien danach nicht mehr. Nun, ich möchte schließen mit dem Wort des Herrn Jesus in Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Die erfüllte Prophetie zeigt uns, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und dass hinter der Bibel dieser ewige Gott steht, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Dieser Gott, den wir in keiner anderen Religion finden. Weder bei den Kanaanitern, noch bei den Ägyptern, noch bei den heutigen Hindus oder bei den Buddhisten. Denn die können uns keine Listen von solcher erfüllter Prophetie bringen, wie wir das zu Hunderten bringen können im Zusammenhang mit der Bibel. Und darum möchte ich zum Schluss aus der Jesaja-Rolle aus Qumran vorlesen, was dort steht, was Jesaja geschrieben hat, Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Danke für Ihr Zuhören.